Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, ich habe heute ein besonderes Thema aufgegriffen, nämlich das Thema Impfen. Ich möchte gerne mal ein bisschen etwas über die Geschichte hören, wie eigentlich die ganze Impfgeschichte entstanden ist und dann natürlich auch diskutieren darüber, über Pro und Kontras und Sinnhaftigkeiten und Nutzen. Und deshalb habe ich mir einen ehemaligen Chefarzt eingeladen, ein weiser Mediziner mit 50 Jahren Praxis, der weiß, von was er spricht, und mit ihm möchte ich gerne dieses Thema durchgehen. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Jenö Ebert. Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich habe eine erste Frage zur Einleitung. Ich gehe immer davon aus, dass die Natur perfekt ist. Ich gehe davon aus, der liebe Gott hat sich was gedacht, als letztendlich auch der Mensch gebaut wurde. Wieso müssen wir dann, wenn der Mensch perfekt daherkommt, schon die kleinsten Kinder mit Impfen versehen?
Ja, wo soll ich denn jetzt anfangen?
Gell?
Es ist gar nicht so einfach.
Ja.
Ich bin auch der Meinung, wie du sagst, dass der liebe Gott uns als komplett und nicht verbesserungsbedürftig geschaffen hat.
Mhm.
Also Impfen ist eine sehr zerstrittene Frage. Und ich bezeichne mich als Impfkritiker, der Impfkritiker geworden ist. Nämlich, als ich 1970 mein Staatsexamen in Budapest abgelegt habe, war ich auch überzeugt, dass Impfungen gut sind. Impfungen müssen sein. Aber im Laufe meines Lebens, im Laufe meiner Praxis, habe ich lernen müssen, dass es leider nicht so ist. Impfungen, die uns versprochen wird, dass es uns schützen wird und Schutzimpfung genannt wird, ist leider eine Fehldarstellung, wenn ich vorsichtig formuliere. Wenn ich stärker formulieren würde, würde ich was anderes sagen. Also, die Impfungen, die uns einen Schutz versprechen sollten, die schützen leider nicht, weil es einfach nicht das erfüllen, was wir wollten.
Mhm.
Warum brauchen wir die Impfungen? Ich bin der Meinung, dass Impfungen nicht notwendig, nicht sicher und auch nicht wirksam sind. Das sind die drei Komponenten, worauf ein Impfbefürwortung stattfinden sollte. Also es sollte sicher sein, sollte wirksam sein und solche notwendig sein. Und ich meine, es ist keiner von diesen drei wichtigen Standbeinen gegeben.
Tja, das weiß eigentlich fast niemand, weil man hört ja alles nur sehr einseitig. Jetzt gehen wir mal in einen Punkt in die Geschichte rein. Wie ist es denn überhaupt entstanden, dass die Sinnhaftigkeit von Impfungen aufgebaut wurde?
Also da müssen wir zurückgehen auf die Pockenzeit. Die Pockenzeit Mitte des 2. Jahrtausends und vielleicht auch schon zuvor. Also Impfen hat man schon immer praktiziert. Praktiziert wurde es so, dass die Heeren und die Soldaten starke Männer gebraucht haben. Wie wurde festgestellt, dass ein Soldat, ein Mann als Soldat geeignet ist, wurde gegen Pocken geimpft. Diese Impfungen gehen schon auch auf die Römerzeit zurück.
Oh.
Nur die Männer wurden rekrutiert und wirklich als Soldat eingestellt und dafür auch Geld dann bekommen, die stark genug waren. Und die Männer waren stark genug, die den Pocken überstanden haben. Also die Feldherren, die suchten nicht nach schönen und kräftigen jungen Männern, sondern die wenigstens ein paar Pockennarben aufgewiesen haben. Und diese paar Pockennarben bewiesen dann, die sind stark genug. Das war auch die These von Napoleon. Und Napoleon hat eigentlich die Pflichtimpfung in sein Reich eingeführt und nur die Soldaten in sein großen Heer aufgenommen, die auch die Pocken überstanden haben.
Krass.
Also der erste, der eine landweite Pockenimpfung befohlen hat, das war Mr. Napoleon. Wir wissen, dass er ein sehr großer Feldherr war und nur kurz vor Moskau musste er kapitulieren. Also, es war um die Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Zur gleichen Zeit, 1796, ist ein englischer Arzt, ein Dr. Jenner, auf die Idee gekommen, Kuhpocken auf einen Mensch zu übertragen, weil es wurde ihm berichtet, dass diejenigen, die den Kuhpocken hatten, die erkranken dann nicht an einem richtigen Pocken. Darauf hat Mr. Jenner Kuhpockenflüssigkeit von einem Markt, von den Händen von einem Markt entnommen und dieses an verschiedenen Leuten in seiner Umgebung, an seinen Patienten verimpft. Und dann behauptete, dass es großartig erfolgreich war. Das war die erste große Lüge der Impfgeschichte, nämlich er impfte einen 5-jährigen Jungen, die am 3. Tag nach der Impfung verstarb. Er impfte eine Frau, Gesundheit.
Danke sehr.
Er impfte eine schwangere Frau im 8. Monat der Schwangerschaft. Die Kindsbewegungen hörten ein paar Tage später auf und die Frau gebar vorzeitig ein totes Kind, voll gesät mit Pockenblasen. Drittens hat auch seinen 2-jährigen Sohn geimpft, dann später mehrfach. Und dieser Sohn, der bis zum 2. Lebensjahr eigentlich gesund war, verstarb dann mit 21 als Schwachsinniger. Also das sind die Fakten, die eigentlich wissen sollte, wenn man sich auf Mr. Jenner in England beruft. Natürlich ist eine Nachricht, dass es eine Impfung gegen Pocken gibt, wurde schnell verbreitet und fast alle europäischen Häuser, hauptsächlich die adligen Häuser, wollten diese Impfung haben. Das war die Grundlage für die Impfherstellung und Impfindustrie.
Tatsächlich? Also ja. Alles eigentlich auf einem wackeligen Fundament, wo gar nicht passt?
Es steht auf einem sehr wackeligen Fundament. Und die These, die eigentlich weit verbreitet ist, heißt, wir sollten einen abgeschwächten Erreger einem Menschen inokulieren, also in seinen Kreislauf einbringen. Dieser geschwächte Erreger wird dann so wirken, dass wir unsere Immunität aktivieren. Und wenn dann wirklich der Wildvirus oder Bakterium dann auf uns heranfliegt, dann werden wir nicht erkranken, weil wir bestimmte Vorimmunität schon haben. Also diese Theorie ist leider immer noch eine Theorie, weil es leider nicht funktioniert in der Praxis.
Also das ist nicht bewiesen, bis heute nicht bewiesen, dass...
Es ist bis heute nicht bewiesen, dass Impfungen schützen oder Impfungen gut sind. Es gibt keine einzige, ich sag's dir wirklich, keine einzige Studie, die Geimpfte und Impfgeimpfte, Nichtgeimpfte vergleichen würde und feststellen könnte, dass die Impfungen einem gut tun und die Geimpften weniger Medikamente, weniger ärztliche Betreuung, weniger Krankenhäuser brauchen, sondern eher der umgekehrt ist der Fall. Wir stellten an kleinen Studien fest, dass die Nicht-Geimpften gesünder sind. Also die Nicht-Geimpften sind eher nicht allergisch, die Nicht-Geimpften sind eher weniger nervenkrank, die haben weniger Epilepsien, die haben weniger Entzündungen, weniger Mittelohrentzündungen, weniger Pneumonien und vieles andere mehr. Dafür sprechen zwei wirkliche Studien, retrospektive Fragebogenstudien. Das eine ist eine Salzburger Studie und die andere Studie ist von Herrn Kollegen Krohn aus Landsberg, der diese Studien aufgestellt hat. Außerdem gibt es Feststellungen wiederum kleinerer Art, dass aus England, aus Holland und auch aus Neuseeland, die beweisen, dass die Geimpften eher erkranken an Asthma, an chronischen Bronchitis, an Gelenksentzündungen, also juvenile Polyarthritis und so weiter. Also die Behauptung, dass Impfungen schützen und Impfungen gut sind und Impfungen sicher sind, leider nicht entsprechende Wahrheit.
Aber das sind die Ärzte gar nicht so ausgebildet, oder? Die gehen ja davon aus, es ist bewiesen, oder?
Ja. Ich muss dir erzählen, dass wir an der Universität, in der Ausbildung, bekommen an einem Nachmittag vielleicht 2 oder 3 Stunden über die Impfungen. Und da wird erzählt, dass es gut ist, dass es notwendig ist, dass es unbedingt sein muss. Ich war auch an dieser Meinung und an dieser Seite, bis ich feststellen musste, durch Anamnesen, durch Patientenübertragungen, dass es leider nicht nützt, sondern eher schadet.
Also lernen, underdoing.
Lernen und doing, ja. Also,
aber ich möchte nochmals zurückgehen zur Geschichte. Die zweite Impfung, die, glaube ich, dann gekommen ist, war dann die Tollwut. Ist denn diese Tollwut-Impfungstheorie auch auf einem wackeligen Fundament aufgebaut?
Das ist auch an einem sehr wackeligen Fundament aufgebaut. Die Tollwut-Impfung stammt von Louis Pasteur. Der Ausdruck Pasteurisation ist hier ein Begriff.
Ah ja, klar.
Der Louis Pasteur war ein Chemiker.
Ah.
Und er hat sich mit Tierimpfungen hauptsächlich in erster Linie beschäftigt und hat auch behauptet, dass die Tollwut kann man mit Impfungen bekämpfen. Wer da ein bisschen intensiver damit befassen will, es gibt verschiedene Beschreibungen dazu, Pro und Contra. Ich würde sagen, der Louis war ein großer Lügner, nämlich seine Tagebücher wurden 1885, als er starb, versperrt und wurde nicht veröffentlicht. Im 20. Jahrhundert dann, 1967, hat ein männlicher Verwandter von ihm dann die Bücher, die Praxis-Tagebücher ausgegeben und ein amerikanischer Journalist namens Geison hat diese Bücher dann genauer angeschaut und hat darüber ein Buch geschrieben, was mit dem Titel ist The Private Science of Louis Pasteur. Mhm. Also in diesen Tagebüchern, aus den Tagebüchern ist herauszunehmen, dass der Louis Dinge behauptet hat, die überhaupt nicht erfahren und nicht gefunden hat. Also, und darauf baut wiederum auf die ganze Impfgeschichte und die Impfpropaganda und alles, was wir heute noch, immer noch erleben.
Ich habe mal gehört, dass in diesen Viren, die da gemacht werden, unglaublich viele Zusatzstoffe noch drin sind. Also bei weitem nicht nur das, was auf dem Beipackzettel draufsteht, sondern bis zu 100 verschiedene Stoffe drin sind in solchen Impfungen. Und bei weitem nicht alles, wenn man da bei Wikipedia nachschaut, als ungefährlich deklariert werden darf.
Der einfache Leser und der einfache Bürger weiß überhaupt nicht, was da alles drin ist. Wir wissen nur ungefähr, weil wir etwas vielleicht wachsamer sind und etwas nachfragen, was ist sonst noch in einem Impfstoff drin. Also da ist nicht nur das Antigen drin, wogegen unser Körper dann Antikörper aufbauen soll oder immunisiert werden soll, sondern viele, viele andere Dinge. Bis zu 80, manche sagen sogar 100 verschiedene Stoffe. Und diese Stoffe sind teilweise anerkannte Gifte, Nervengifte, wie zum Beispiel Aluminium, Quecksilber oder schwere Stoffe, die unter anderem auch krebserregend sind.
Wahrscheinlich, um eine Reaktion im Körper zu erzeugen, oder? Dass Antikörper produziert werden, oder warum ist das drin?
Ja, das ist die Theorie, das mit dem Antikörper auch. Mhm. Man kann nach einer Impfung bestimmte Antikörper feststellen, aber ob diese Antikörper dann wirklich schützen oder nicht schützen, das ist wiederum eine andere Frage. Du findest nirgendwo eine Bestimmung, welche Level von Antikörper wirklich einen Schutz bieten. Ich kann vielleicht kurz mal auf den Masern ausgehen. Und bei Masern wird behauptet, dass eine Zahl von 1200 so und so viel schützende Wirkungen haben. Aber darüber streiten sich auch die Leute. Und man kann nicht sicher sagen, welche Level von Antikörper einen Schutz bietet. Die Antikörperlevel ist überhaupt nur ein Ersatzparameter für die Schützung, weil wenn jemand einen hohen Antikörpertitel hat, garantiert nicht, dass er nicht erkrankt. Wiederum derjenige, die ein Impfversager ist, und aus der ganzen Bevölkerung sind bis zu 11-13% Impfversager, die keinen Antikörper produzieren können. Und diese Impfversager, die nicht Antikörper bilden können, können trotzdem durch die zelluläre Immunität geschützt werden. Zu der zelluläre Immunität könnten wir eine ganz andere Sendung noch machen, über die B- und T-Zellen und TH1 und TH2. Bitte gehen wir da nicht rein, weil, glaube ich, das wird nicht gut ankommen. Mhm. Also Tatsache ist, dass wir zwei Immunitätsmöglichkeiten haben. Humorale Immunität, das heißt die Antikörperbildung, und zelluläre Immunität, was wiederum mit den Lymphozyten in unserem Blut und mit den Fresszellen und mit den dendritischen Zellen und mit anderen Dingen zu tun haben.
Ich habe gerade gestern noch einen Gast hier gehabt, der hat mir zum Beispiel noch erklärt, dass auch der Präsident in Amerika, Donald Trump, ein Kind hatte, das so geimpft war und unmittelbar danach erkrankt war zu Autismus. Er hat diesbezüglich auch dann den Robert Kennedy in die CDC aufgenommen hat, der zwar kein Impfgegner ist, aber sehr kritisch damit auseinandergeht. Jetzt hat Donald Trump die Gelder an die WHO zurückgezogen, wo eine riesen Lobby gemacht wird zum Bereich Impfen. Also ich denke, wenn ich dich höre und sehe, was da im Moment gerade abläuft, sind wir doch alle gut beraten, ein bisschen kritisch zu sein und die Quellen zu hinterfragen, wo uns was gesagt wird, oder?
Wir sollten nicht nur ein bisschen kritisch sein, sondern wir sollten wirklich kritisch sein. Die Schweiz hat Gott sei Dank noch die Möglichkeit, die Eltern können selbst wählen, ob sie impfen lassen möchten oder nicht. Ja. Diese Möglichkeit haben viele europäische Länder nicht mehr, weil es existiert ein Impfzwang. Zum Beispiel seit 2018 in Italien und auch in Frankreich, aber davor schon in ganzen ehemaligen Ostblockländern. Da gibt es 11 bis 13 Pflichtimpfungen, ähnlich wie in Amerika. In Amerika gibt es noch mehr. Zurückzukommen zu Trumps und zu seinem Sohn. Der Sohn hat ein Asperger-Syndrom. Also das ist eine milde Form von Autismus. Und wenn er das behauptet, dass es nach der Impfung gekommen ist, das kann ich gut verstehen, weil Impfungen können wirklich Autismus verursachen. Und all die Studien, die das negieren, die sind fingiert. Mhm. Dazu kann ich eventuell später bei unserer Sendung mit dem Masern was ausführlicher noch sagen.
Noch was ganz kurz zurück zu Pocken. Ich habe mal gelesen, dass die Schweiz keine Pockenfälle hatte und mit folgender Begründung, weil wir keine Pockenimpfung hatten.
Sehr richtig.
Herrlich.
Und das ist sehr merkwürdig, nicht?
Ja.
Ganz Europa, Frankreich, Deutschland, überall wurde sehr kräftig geimpft, auch in England. Und zu den Engländern fällt mir eine sehr kleine, aber passende Story ein. Und das war 1885. Überall wütete der Pocken und die Menschen starben wie die Fliegen, wenn man das so salopp sagen kann. Daraufhin hat ein Stadt, Leicester heißt es, Leicester beschlossen, bei uns wird jetzt nicht weiter geimpft. In der Folge, dass die Pockenzahlen Leicester und Umgebung massiv zurückgegangen sind. In der kurzen Nachbarschaft wurden die Sterberaten weiterhin hochgehalten und noch höher gegangen. In Leicester wurden die weniger. Als dann die zuständigen Gesundheitsbeamten das angeschaut haben, haben es nicht glauben wollen und haben trotzdem nochmal die Impfung der Bevölkerung befohlen. Daraufhin entstand eine Demonstration über 80 bis 100.000 Menschen, 1885, mit Transparenten, wir wollen entscheiden, wie wir unsere Kinder impfen oder nicht impfen. Gibt unsere Gewalt über die Kinder uns zurück. Und daraufhin wurde in England dann die Impfpflicht langsam aber zurückgefahren und es gibt seit dieser Zeit keine Impfpflicht mehr in England. Zurück zur Schweiz. Ja, es war so, dass die nicht geimpfte Bevölkerung war weniger anfällig gegen Pocken als die geimpfte Bevölkerung. Das beweisen die Todeszahlen aus Deutschland, insbesondere in Bayern. In Bayern wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eine Riesenepidemie, Pockenepidemie, und es hat sich erwiesen, dass von den 96.000 Geimpften und Menschen starben 84.000. Also das ist auch ein Beweis dafür, dass Impfungen nichts bringen. Und die Pocken wurde eigentlich ausgerottet, in Anführungszeichen, als die WHO in den 60er, 70er Jahren einsah, dass die Pockenimpfungen nur dort eine Pockenepidemie bricht dort aus, wo Pockenimpfprogramme waren. Also der Pocken ist nicht ausgerottet worden durch Impfungen, sondern die Pocken haben aufgehört zu existieren, als die Pockenimpfung aufgehört hat.
Wir müssen darüber noch weitere Sendungen machen. Die Sendezeit ist schon wieder vorbei. Ich weiß aber, du hast auch dazu noch ein Buch geschrieben. Ich glaube, das heißt Gefahrarzt, wo du auch noch speziell auf diese Impfsachen eingehst.
Ja.
Also das als weitere Lektüre kann ich ja gerne noch empfehlen für die Menschen, Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich mit dieser Thematik weiter beschäftigen wollen. Ansonsten findet man sicherlich auch im Google weitere Quellhinweise, wo man einfach mal die Pro-Seite anschaut und mal die Kontra-Seite anhört, was die für Argumentationen bringen, sodass sie sich einfach auf beiden Lager ein Bild machen, um selbst zu entscheiden, was für sie das Richtige ist und was nicht. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte verbreiten Sie auch diese Sendung weiter. Es scheint mir doch wichtig zu sein, dass alle mal eine Kontraseite gehört haben, auch von einem Impfkritiker, der das aus der Praxis heraus gelernt hat, sich kritisch zu verhalten und nicht einfach nur der Pro-Stimme hinterherrennt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.